Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und ich darf heute Anja Blacher begrüßen in der Podcast-Folge. Hallo Anja.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, total toll, dass du die Zeit gefunden hast, nach deiner Keynote nochmal hier hochzukommen, weil wir hatten hier auf der Insights gerade unsere Veranstaltung, in der wir alle Brands zusammenholen und mit ganz vielen Kunden jetzt mal einen Tag der Insights feiern. Deine Insights über ja, Transformation, Digitalisierung, Durchhalten und deinem Weg auch zum Südpol. Und das, ich bin sonst selten sprachlos, aber nach der Präsentation war ich doch sehr, sehr beeindruckt von dem, was du da erzählt hast. Aber vielleicht sagst du erstmal zwei, drei Sätze zu dir selber.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank und genau, zu meiner Person. Anja Blacher, ich komme ursprünglich aus Bielefeld.
Da gab es übrigens ganz viel Applaus gerade eben, ne?
Ja.
Das war witzig.
Und bin klassisch in der Telekommunikationsbranche groß geworden, gerade im Geschäftskunden- und Transformationsbereich. Erst bei Vodafone, später bei der Swisscom. Und nebenbei habe ich eine zweite Leidenschaft entdeckt, und zwar die Welt da draußen, der hohen Berge und der Polarregionen. Von dem ersten Wanderurlaub ging es dann immer weiter, bis dann auf einmal die Seven Summits, die höchsten Gipfel der sieben Kontinente, erklommen waren. Dann ging es auf K2 und Broad Peak, das sind weitere 8000er. Mittlerweile sind es 12 dieser 14 8000er, die ich bestiegen habe. Und auch in die Weiten, raus in die Antarktis, raus nach Grönland, raus nach Nordkanada, Polarexpeditionen durchführen.
Wie viele Menschen gibt es, die 14 8000er beklommen haben?
Weiß ich gar nicht.
Gibt es viele oder nicht so viele?
Es sind nicht viele. Hm. Also jetzt mal rein auf die Frauen, die ohne Flaschensauerstoff auf den 8000ern waren, gibt es 4 Frauen oder 3 andere Frauen und mich, die 12, 13 oder je nach Auslegungsart 14 von diesen bestiegen haben.
Das ist schon
recht selten.
Das ist recht selten, auch, ich sag mal, auch wenn man die Männer dazu zählt. Wir haben ein paar Milliarden Menschen. Das ist schon verdammt selten und eine besondere Leistung. Und Südpol, hast du gesagt. Du hast auch den Südpol durchquert vor ein paar Jahren. Ne?
Genau, ja.
Du hattest uns das ja in der Präsentation bisher mitgegeben. Du hast den Südpol einfach mal so unterteilt, deine Wegstrecke. Das fand ich auch ein smarter Gedanke. Aber klar, du hast ja Gedanken gemacht dazu. Warum macht man das?
Ja, zunächst mal war da für mich dieses große Ziel, ich will alleine aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe bis zum geografischen Südpol kommen. Und zwar von der Küste aus, da wo auch ein Schiff andocken könnte. Mhm. Und die Strecke, das sind 1400 Kilometer von der Küste bis zum Südpol. Und das ist erstmal eine erschlagende Zahl, die überhaupt gar keinen Anhaltspunkt gibt, ist das für mich machbar oder ist das nicht machbar? Und das musste ich mir runterbrechen. Und das habe ich mir zum einen einfach mal in sozusagen Kilometer pro Tag für eine realistische Größeneinordnung runtergebrochen, wo ich dann festgestellt habe, okay, wenn ich jeden Tag 8 Stunden Ski laufe, plus Pausenzeiten und so weiter, und da 3 km/h sozusagen Geschwindigkeit oder Langsamkeit auf die Strecke bringe, dann ist das schon mal was ganz anderes, dann kann ich das irgendwie einordnen. Und wenn ich dann auch noch weiß, was erwartet mich dort jeweils an diesen verschiedenen eben Etappen bis zum Südpol, dann weiß ich auch, wie ich das noch ein bisschen besser aufteilen kann, als einmal das gleich zu verteilen. So habe ich mir 6 Unteretappen, 6 Sprints sozusagen aus dieser Expeditionsstrecke gemacht, wo ich wusste, am Anfang habe ich diese Eiskuppel, dann habe ich ein flaches Stück mit sehr, sehr glattem Eis, danach habe ich eine Bergkette, die ich durchschreiten muss mit der Schlüsselstelle.
Was ist die Schlüsselstelle?
Die Schlüsselstelle ist erst so ein kleines, ja, ich sag mal, Tal aus blauem Eis, wo die Fallwinde extrem stark sind. Deswegen ist dort blaues Eis, weil der Schnee dort weggepickt wird. Und auf der anderen Seite von diesem Tal geht es dann eine steilere Passage hoch, die man mit dem Schlitten hochkommen muss. Da habe ich dann auch die Strecke zweimal zurückgelegt, weil ich mir dann einmal ein Depot gemacht habe, bin nur mit der halben Ladung hochgegangen, weil es sonst zu schwer gewesen wäre, bin dann wieder runtergegangen und nochmal hoch, auch mit Steigeisen statt mit Skiern. Dort sind auch besonders viele Gletscherspalten, also auch vom Terrain her das riskanteste Terrain der gesamten Strecke gewesen. Ja, und so habe ich eben im Vorfeld geschaut, was gibt es für Etappen, wie kann ich das alles runterbrechen, eben in diese 6 unterschiedlichen Bereiche und was kann ich da realistisch pro Tag in diesen verschiedenen Bereichen.
Und der Tag, also das war ja im Sommer, ne? Also dort Sommer,
genau,
da geht die
genau.
Sonne ja quasi gar nicht unter, oder? Ja. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, das ist ja immer hell.
Ja.
Wie ist es mit Tag und Nacht oder Schlafen und 24 Stunden? Sind es viel? Ich sage mal, ich würde am liebsten 28 Stunden Tage haben. Weiß ich, sind wir Menschen 24? Bist du das oder also, hast du das geändert?
Ja, ja, du hast genau recht. Man hat dort 24 Stunden am Tag Sonnenlicht. Und das bedeutet, dieser klassische Tag-Nacht-Rhythmus ist da gar nicht gegeben. Schlafen konnte ich trotzdem sehr gut. Man ist einfach müde, abgekämpft, erschöpft von den Strapazen des Tages. Und ich habe es tatsächlich auch so gemacht, nachdem ich erst eine gewisse Zeit lang gesagt habe, ich brauche nicht so viel Schlaf. Wenn ich langsam vorankomme, muss ich mehr Stunden schaffen. Habe ich die Nächte immer kürzer werden lassen, versucht einfach viele Stunden in den 24-Stunden-Tag reinzupacken. Mhm. Habe aber gemerkt, den Schlaf brauche ich, sonst bin ich einfach langsamer und ungenau im Navigieren tagsüber. Dann habe ich genau das gemacht, was Ehrlich? Du dir immer wünschst. Ja? Und gesagt, Sekunde, warum halte ich so beharrlich am 24-Stunden-Rhythmus fest? Ich kann doch eben auch 28- oder 30-Stunden-Rhythmus in den Tag reinbringen und habe damit viel weniger, wir sprachen schon mal über Context-Switching, viel weniger produktive, unproduktive Zeit im Verhältnis zur produktiven Zeit. Mhm. Wenn ich längere Tage mache, länger Ski laufe, aber eben den Schlaf nicht kürze,
dann
komme ich über die 24 Stunden hinaus, dann komme ich auf die 28, 30, was auch immer und muss aber nicht so viel Zeitverluste mit in Kauf nehmen für Zelt auf- und abbauen.
Was war denn so dein Rhythmus? Wo hast du gesagt, das war dann der Sweet Spot für dich?
Den gab es in der Form nicht. Also ich habe zwei Drittel der Strecke habe ich die klassischen 24 Stunden gemacht. Und dann im letzten Drittel fing es an, dynamischer zu werden. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich wirklich gesagt habe, ich stelle mir keinen Wecker. Mein Körper braucht den Schlaf, den er braucht. Ich muss abschalten, um wieder anschalten zu können. Und dann habe ich eben tagsüber die Strecken gemacht, die maximal möglich waren, ohne am Ende des Tages nur noch mich dahin zu schleppen und nicht wirklich von der Stelle zu kommen. Ja. Und dann einfach weitergemacht.
Hast du es denn auch auf der Zeit gemerkt, dass du dann schneller wurdest? Also, dass du sagst, okay, nicht über 24 Stunden, aber dann halt über 5 Tage oder was auch immer, ne? Also 5 Einheiten, dass du gemerkt hast, du legst dann mehr Kilometer hinter oder lässt mehr Kilometer hinter dir und bist vielleicht sogar noch fitter? Oder hast du da Daten gesammelt?
Also, ja, ich habe alles getrackt und zwar gemessen und wusste auch jeweils immer alles, aber am wichtigsten war für mich, dass ich quasi den Gesamtstreckenplan pro Zeiteinheit hinbekommen habe, weil ich hatte ganz fixe Essensrationen, ich hatte ganz begrenzte Brennstoffmengen, ich hatte sogar auch begrenzte Zeit, weil ich nach hinten ins Saisonende nicht über den antarktischen Sommer hinauskommen durfte, sonst wäre ich nicht mehr rausgereist.
Also darf man nicht rausreisen dann? Oder
wenn die Sonne nicht mehr über den Horizont kommt, das ist nämlich das andere Ende der Sommersaison, ja. Dann kann man auch nicht mehr gut ausreisen.
Geht das so schnell dann? Oder?
Das geht recht schnell, ja. Genau.
Also von Sonne, alles ist tutti zu jetzt haben wir Nacht, ist dann halt in ein paar Tagen oder ein paar Wochen dann.
Ja, genau. Aber im Endeffekt habe ich festgestellt, das Wichtigste für mich ist voll anschalten, also wirklich mit voller Energie in jeden Tag reinstarten. Dazu muss ich auch komplett abschalten, dazu braucht mein Körper Erholung und Schlaf, auch weil er sonst kälteempfindlicher krankheitsempfindlicher ist und zwar ist das Immunsystem nicht so stark, ist der Kopf nicht so gut funktioniert. Und
dann, du hattest im Vortrag noch die 5 Ps, ich bekomme sie gar nicht mehr richtig zusammen, aber so in der Nutshell war es, bereite dich gut vor, weil das Schlimme kommt so oder so, dann bist du wenigstens vorbereitet und nicht bereite dich nicht vor und vielleicht kannst du mal wiederholen.
Man sagt, proper planning prevents poor performance. Eine gute Planung verhindert eine schlechte Umsetzung oder Leistung. Und tatsächlich
gilt ja auch im Geschäftlichen, ne? Also,
ja. 80% dieser Expedition war Planung. Und das war auch einer der Gründe, warum ich so froh war, als es losging, weil auf einmal ich ja alle Entscheidungen schon im Vorfeld getroffen habe. Mhm. Was nehme ich mit? Was brauche ich an Essen pro Tag? Was brauche ich an Brennstoff pro Tag? Nach wie vielen Stunden kann ich oder nach wie vielen Kilometern kann ich den Tag beenden und musste nur noch ausführen und nur noch mit dem umgehen, was an Unvorhergesehenem auf mich zukam. Alles Vorhersehbare war durchgedacht. Und selbst wenn etwas Unvorhergesehenes passierte, konnte ich quasi eine Kalibrierung vornehmen anhand meines ursprünglichen Plans. Da wusste ich, okay, jetzt muss ich mehr Strecke machen oder ich liege total gut drin und kann gerade mal ein Stück in meinen Puffer reingehen, je nachdem, wie gerade die Gegebenheiten waren. Und ich würde auch immer sagen, also das ist jetzt leider auch wieder auf Englisch, do the tough things before things get tough. Also all das, was mühsam ist, schwierig ist, zehrend ist, zu machen, während man quasi noch im komfortablen Setting ist. Mhm. Also bevor es an die Umsetzung geht, bevor es raus in die Kälte geht, aber bevor es eben in die Projektexekution geht, dann, wenn man noch die Möglichkeiten hat, Ressourcen, Budgets, Zeiten einzuplanen oder sich die Fähigkeiten aufzubauen. Weil wenn wir das vorher gemacht haben, dann ist hinterher die eigentlich taffe Umsetzung nicht mehr so tough.
Ja. Ja, und das ist ja auch fürs Geschäftsleben. Also das ist da, wo ich sage, das kann man eins zu eins überführen. Oder eat the frog first, sage ich ganz gerne. Also die schlimmsten Aufgaben am Tag einfach mal am Anfang erledigen. Fühlt sich danach immer cool an, auch wenn man davor nie Bock drauf hat. Was wäre denn passiert, wärst du irgendwie den Berg nicht so schnell hochgekommen, hättest 10-mal hoch und runter gemusst und dann hättest du gemerkt, Essensration geht aus. Gibt es dann so einen Plan B oder Notfallplan dazu? Weil das ist ja, da geht es ja nicht darum, reiße ich ein Budget oder nicht, sondern es geht darum, überlebe ich oder nicht.
Ja, das Erste ist natürlich dann, sich die Essensration noch wieder anders aufzuteilen, wenn man merkt, ich habe jetzt mehr Zeit gebraucht. Dann muss ich schauen, ob ich mir vielleicht jeden Tag etwas von meinem Essen absparen kann und das quasi hinten draufschlagen kann für die Zeit, die ich mehr brauche. Mhm. Was ich nicht verlängern kann, ist, wie lange sozusagen die Sommersaison in der Antarktis ist.
Das ist
die
fest.
Ist vorbei, wenn sie vorbei ist. Mhm. Da habe ich eine harte, harte Deadline, die ich einhalten muss. Selbst wenn ich sage, ich komme mit der Hälfte des Essens pro Tag aus. Und Brennstoff ist natürlich auch immer eine Schwierigkeit, denn Wasser ist einfach noch überlebenswichtiger als Essen.
Wie kalt war es dann? Minus 40 Grad, hast du gesagt? Bis zu minus 40 Grad?
Genau.
Und ohne Brennstoff, kein Wasser. Ohne Wasser, das kannst du auch nicht, Schnee kannst du ja bei der Kälte auch nicht im Mund nehmen, oder?
Ja, genau. Das ist total energieineffizient für den Körper, selber den Schnee sozusagen schmelzen
zu müssen. Aufzuwärmen. Ja. Was würdest du Transformation Personen, die Transformation im Unternehmen vorantreiben. Was würdest du denen mitgeben, außer dem, was wir vielleicht schon gerade gesagt haben?
Vor allen Dingen, glaube ich, das Mindset. Das, was mir geholfen hat, meine Projekte umzusetzen, ist, dass ich gestartet bin mit dem Wollen. Mhm. Ich will dieses Ziel erreichen und es ist mein Ziel. Und aus dieser Willenskraft wächst dann ganz, ganz viel anderes raus. Da wächst dann der Mut raus zu sagen, und ich mache jetzt diesen Sprung ins Ungewisse und gehe das jetzt mal an. Da wächst das Verständnis von, die Herausforderungen, die ich gerade unterwegs habe, sind nicht, sind natürlich nie angenehm, aber die wollte ich, weil ich ein anspruchsvolles Ziel erreichen wollte. Und die gehören dazu. Sonst hätte ich dieses Ziel ja auch gar nicht erst gesteckt. Und dann nimmt man die auf einmal ganz, ganz anders an und hat ein ganz anderes, auch positives Feedback, das man sich selber generiert, wenn man dann in dieser Herausforderung steckt und denkt, jetzt kann ich mich beweisen. Jetzt kann ich mal zeigen, ob ich das auch wirklich kann, was ich mir dazu getraut habe. Und kann hinterher auch stolz auf mich sein. Und natürlich am Ende auch dieses Durchhaltevermögen, denn ich glaube, das unterschätzen wir. Die großen Eskalationen, die großen Schwierigkeiten, die großen Challenges, die können beflügeln. Und die geben uns Adrenalin und die geben uns dieses positive Feedback, wenn wir sie gemeistert haben. Die kleinen, reibenden Hürden im Alltag, das sind keine Heldentaten. Die machen kaputt. Und da müssen wir aufpassen, dass wir denen nicht noch Energie hinterherwerfen, indem wir uns drüber aufregen, wenn wir sie nicht ändern können, uns dran zerreiben, uns kaputt machen darin, sondern dass wir da lernen, sie zu akzeptieren, uns auf unseren Einflussbereich wieder zu fokussieren und den Fokus, den Stoizismus in gewisser Weise zu bewahren.
Was ihr gar nicht so sehen und spüren könnt, Anjas Augen sind total klar. Und, also selten, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen komisch, aber wir haben über 100 oder 110, 120 Podcast-Folgen schon gemacht, also schon den einen oder anderen. Aber ich spüre richtig, wie das, was du tust, das ist, was du willst. Und ich glaube, da gibt es auch kein Burnout. Ne? Also es gibt ja, man wird ja nicht müde, weil man tut ja das, worauf man Bock hat.
Ja.
Also du wirst auch irgendwie müde, aber nicht so ein Burnout-müde. Weißt du, was ich damit meine,
dass
du sagst,
ich glaube, dass was mir da auch noch hilft, ist, ich gehe nicht an meine Grenzen.
Okay.
Metaphorisch wird mir immer wieder gesagt, ich gehe über meine Grenzen, ich zeige, dass es keine Grenzen gibt. Aber meine Leistungsgrenze darf ich niemals kommen. Warum? Ich bin in einer Umgebung außerhalb meiner Kontrolle. Mhm. Es kann immer etwas passieren. Es kann immer sein, dass das Wetter umschwingt, dass da, wo ich meinen Zeltplatz errichten wollte, auf einmal Spalten sind und es gefährlich ist. Dass auf einmal vielleicht mir oder wenn ich in den Bergen mit anderen Leuten unterwegs bin, jemand anderem etwas passiert und auf einmal brauche ich eine Reserve.
Mhm. Und die hast du dann nicht.
Und wenn ich die nicht habe, dann habe ich ein großes Problem. Und wenn ich auf Null runtergehe, brauche ich so viel länger, um zu regenerieren und wieder Kraft für den nächsten Tag oder die nächste Etappe zu sammeln. Und deswegen sage ich immer, ich darf nicht an meine Grenzen gehen und muss selber mich immer wieder dazu bringen, zu sagen, genug, abschalten, nicht mich ausbrennen, auch wenn die Motivation da ist.
Ist das schwer oder? Also für dich, ist das für dich schwer oder bekommst du das gut hin, diese Balance dann zu halten?
Ich würde sagen, das funktioniert ganz gut.
Mhm.
Zum einen muss man es, glaube ich, im Vorfeld auch schon mit einplanen, quasi auf welchem Leistungsniveau, wenn man allein unterwegs ist, will ich mich da pushen und auf welchem Leistungsniveau bin ich? Mhm. Passt das zusammen? Und ich glaube, dann, wenn man im Team unterwegs ist, muss man wirklich auch drauf schauen, dass man nicht sagt, nur weil die anderen schneller gehen, gehe ich das gleiche Tempo. Vielleicht sind die anderen fitter als ich, das ist das eine. Vielleicht haben die anderen aber auch nicht die gute Kräfteeinteilung gerade vorgenommen und haben dann später ein Problem, wo sie leer sind. Da muss ich immer wieder sagen, nur weil die anderen so oder so unterwegs sind, muss ich trotzdem für mich entscheiden, was kann ich halten und was nicht.
Und das ist, glaube ich, ein super schönes Schlusswort. Auf sich selber hören, den eigenen Weg gehen, nicht auf die anderen schauen und das dann halt immer Schritt für Schritt. Danke dir, Anja.
Vielen Dank.
Total inspirierend. Hat uns ganz große Freude gemacht. Danke.
Dankeschön.